Dein Chef, dein Arzt, dein Ehepartner? Oder du klammerst dich an deine Gemeinde. Und wenn da was nicht so ist, wie du dir das vorstellst, dann suchst du dir halt eine bessere, an die du dich klammern kannst, die bibeltreuer ist, die moderner ist, die näher am Puls der Zeit ist, die ein besseres Musikprogramm hat, einen intensiveren Lobpreis oder was auch immer. Oder du klammerst dich an eine dich beschützende Weltmacht. Haben wir gemacht. Jahrzehnte. Amerika wird schon regeln. Alle diese Dinge, die ich aufgezählt habe, sind ja nicht schlecht. Alle diese Dinge sind gute Dinge, die wir wirklich auch im Blick haben sollen, aber taugen sie wirklich als Halt, als Fundament? Jesus sagt einmal in Matthäus 24, Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen. All diese Dinge sind ein Strohhalm, der irgendwann abknicken wird, der kein Fundament gibt, kein Halt gibt, sodass ich hoffnungsvoll und zuversichtlich nach vorne schauen kann. Wo können wir Halt finden? Ich möchte mit euch in eine Geschichte des Volkes Israel hineinschauen, denn die waren in einer ähnlichen Situation. Wir sind ja nicht die erste Generation, die durch Krisen geht. Das gehört zur Menschheit von Anfang an. Und so war es auch beim Volk Israel, denn sie waren in Babylon im Exil, in Gefangenschaft. All das, was ihrem Leben bisher Halt gegeben hat, war zerbrochen. Wie schön war es, sie hatten das verheißene Land eingenommen, auf wunderbare Weise. Und dann unter den beiden Königen David und Salomo waren sie zu einem wunderbar stolzen Reich gewachsen. Sie hatten die Stadt Jerusalem aufgebaut und vor allem den Tempel, Gottes Wohnung. Und dann alles verloren. Alles verloren. Der Tempel zerstört Jerusalem in Schutt und Asche und das verheißene Land mussten sie verlassen. Und das alles ist passiert, weil sie Gott ignoriert hatten und ohne ihn leben wollten. So wurden sie verschleppt nach Babylon. Voller Gefühl der Gottvergessenheit, voller Schuld und ohne Hoffnung. Sie waren entmutigt, haben ihre eigene Identität mit der Zeit verloren, keine Zuversicht, fühlten sich ganz allein. Und in diese Situation hinein, damals spricht Gott durch den Propheten Jesaja zu seinem Volk. Ich lese uns die Verse aus Jesaja 43, 1 bis 7, wer mitlesen möchte. Jesaja 43, 1 bis 7. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels. Dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Statt. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Statt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Gott spricht persönlich zu seinem Volk damals in Babylon und jetzt zu Beginn des neuen Jahres zu dir und zu mir. Und ich möchte aus diesem Abschnitt 4 Haltepunkte uns nennen. Dinge, die uns festen Halt geben, die uns Zuversicht und Hoffnung schenken können. Und der erste Punkt, den ich euch nennen möchte, heißt: Halte dich fest an Gottes Zuspruch, fürchte dich nicht. Halte dich fest an Gottes Zuspruch, fürchte dich nicht. Ich erlebe uns in Deutschland, auch uns Christen, in einem Klima von Furcht und Angst. Und diese Angst, die verleitet uns dann dazu, nach so einem Strohhalm zu greifen, den ich eben beschrieben habe. Und dem allen setzt Gott sein "Fürchte dich nicht" entgegen. Das ist so kein oberflächliches, einfach gesagt, hier Kopf hoch, Junge, wird schon. Nein, er erklärt, warum wir uns nicht fürchten müssen. Ich habe eben eine Aussage von Jesus zitiert, wo er sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Der Vers ist ja damit nicht zu Ende. Er geht weiter, er sagt, aber meine Worte werden nicht vergehen. Deshalb halte dich fest an Gottes Zuspruch, an seinem Wort, es bleibt. Und er erklärt auch, warum es bleibt und was es heißt, wenn er sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Er sagt hier in diesem Vers in Jesaja, du bist nicht mehr von der Welt, auch wenn du noch in der Welt lebst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du gehörst zu mir, das ist der Grund. Du brauchst dich nicht zu fürchten, weil du zu Gott gehören darfst. Deshalb füttere dich nicht den ganzen Tag mit Dingen, die dir Angst machen. Man muss nicht jeden YouTube-Kanal abonnieren. Man muss nicht jede Nachrichtensendung sehen und man muss auch nicht jede Talkrunde der Experten verfolgen, wo uns oberschlau die Folgen der Krise immer wieder erklärt wird und uns Angst und Bange wird. Füttere dich lieber mit Gottes Wort. Nimm dir Zeit für sein Wort, für seine Zusprüche. Und dann musst du eine Entscheidung treffen. Du musst dich nämlich entscheiden, möchte ich mich auf meinen Verstand verlassen, der mir sagt, die ganzen Krisen müssen mir Angst machen. Ich habe das eben so angedeutet bei der Klimakrise. Die Folgen, wenn wir das durchdenken, kriegen wir Angst. Mein Verstand sagt, du musst dir Angst machen. Aber triff die Entscheidung, dich nicht auf deinen Verstand zu verlassen, sondern auf Gottes Zuspruch. Mein logischer Verstand sagt, fürchte dich. Gottes Zuspruch sagt, fürchte dich nicht. Du musst die Entscheidung treffen. Der bekannte ehemalige Jugendpastor Wilhelm Busch, der durchlebte auch Krisen. Damals im letzten Jahrhundert während des Zweiten Weltkrieges. Und er hat es für sich so formuliert. Er sagt, ich stehe vor der prinzipiellen Entscheidung, ob mein kleiner Verstand maßgebend ist oder Gottes Wort. Und ich habe die Entscheidung getroffen, meinen Verstand unter Gottes Wort zu stellen. Deshalb, halte dich fest an Gottes Zuspruch, fürchte dich nicht. Ich komme zur zweiten Haltestelle, die ich in diesem Text entdeckt habe. Ich habe sie überschrieben, halte dich fest an Jesus. Vielleicht sagst du, das ist doch ein paar hundert Jahre vorher geschrieben worden. Den gab es doch damals noch gar nicht. Und doch blinkt und leuchtet Jesus in diesen Versen auf. Im Vers 1 heißt es, der Gott, der dich erlöst hat. Und Vers 3 heißt es, dein Heiland. Hier wird von dem Erlöser und von dem Heiland gesprochen. Und was liegt für uns da näher, als Jesus in den Blick zu nehmen? Sein Name, Heiland, der Retter. Wir kommen ja von Weihnachten her. Und ich frage dich, hast du diese Botschaft der Engel vielleicht wieder neu gehört, wieder neu gestaunt? Euch ist heute der Heiland geboren. Euch ist der Retter geboren. Das ist doch die zentrale Aussage von Weihnachten. Deshalb freuen wir uns an Weihnachten. Deshalb sind die Hirten zum Stall gegangen, weil sie diese Nachricht bekommen haben. Der Heiland ist geboren. An Weihnachten geht es nicht in erster Linie um das Baby in der Krippe. Es geht um den Retter, der geboren ist. Halte dich fest an diesem Jesus. Bei ihm erlebst du Freiheit, Friede, Vergebung. Er sagt dir ewiges Leben zu. Ja, er verspricht dir das. Halte dich fest an ihn. Halte ihm fest im Blick. Und dann erkennst du ihn nicht mehr als das kleine Baby, sondern auch als den Gekreuzigten, als den Auferstandenen, als den Herrn aller Herren, als den Sieger, als den König aller Könige, als den Löwe aus dem Stamm Juda, als das Lamm Gottes. Dann erlebst du ihn als das Brot des Lebens. Du musst nicht mehr hungern. Dann erlebst du ihn als das lebendige Wasser. Du brauchst keinen Durst mehr haben. Dann erlebst du ihn als das Licht, das dir in der Dunkelheit Orientierung gibt und die Angst nimmt. Dann erlebst du ihn als den guten Hirten, der dich zum Ziel führt, auch durch unwägbares Gelände einer Krise. Dann erlebst du ihn als Fels, bei dem erfährst du Geborgenheit und Halt. Halt dich fest an Jesus. Vor einiger Zeit hörte ich von Yasser Erik eine Geschichte. Ich weiß nicht, wer Yasser Erik von euch kennt. Ein sudanesischer Christ, der früher Muslim war, der Christen verfolgt hat, heute in Süddeutschland lebt und als unterwegs ist in Gemeinden, aber auch ganz viel in islamischen Ländern, um den Christen dort Zuspruch zu geben. Und er war irgendwo in Syrien bei einem Pastor. Und er sagt, dieser Pastor bekommt eine Nachricht von einem Flüchtling, von einem Mann, der mit seiner Frau und seinen drei Kindern unterwegs war Richtung Westen. Irgendwo in der Wüste Syriens oder Irak, irgendwo da oben war er unterwegs. Und er hat diesem Pastor eine Nachricht zukommen lassen, hat gesagt, hey, ich brauche deine Hilfe, meine Frau ist krank. Und die beiden, Yasser Erik und dieser Pastor, haben sich auf den Weg gemacht dorthin. Sie hatten keine Ahnung, wo der war, nur da im Norden. Und sie sind losgefahren, viele Stunden, um diesen Mann zu suchen. Und sie haben ihn tatsächlich gefunden. Sie haben ihn gefunden, als sie zu ihm kamen, hatte er seine Frau im Arm, die Kinder standen vor ihm. Und als sie da waren, sahen sie, sie kamen zu spät. Die Frau war gestorben. Und er sagt, das war eine Situation, wo wir nichts mehr sagen konnten. Der Mann hat geweint und hat angefangen zu singen. In Christ alone. In Christus ist mein ganzer Halt. Er hält in Krisen und dieses Lied wollen wir als nächstes hören. Ja, bevor ich zu dem dritten Haltepunkt komme, möchte ich mal kurz innehalten und mit euch überlegen, wie hat wohl das Volk reagiert damals? Wie haben denn die Juden reagiert auf diese Nachricht, auf diese Botschaft, die Gott durch Jesaja weitergegeben hat? Haben sie gejubelt? Haben sie getanzt? Waren sie ausgelassen, gefeiert? Nein, alles nicht. Es gab damals so viele Bedenkenträger, die sich gesagt haben, kann Gott wirklich? Will Gott wirklich? Ist Gott nicht viel zu schwach zu helfen? Die babylonischen Götter waren doch stärker. Über Jahre und Jahrzehnte hatte ihr Gott nicht geholfen. Ich will doch nicht schon wieder enttäuscht werden. Ab Jesaja 40 beginnt das sogenannte Trostbuch von der Erlösung Israels. Über viele Kapitel spricht Gott durch Jesaja und er schaut in die Vergangenheit, zeigt, wie Gott geholfen hat. Er spricht von Abraham, Isaak und Jakob und er spricht davon, dass er dem Volk jetzt wieder helfen will, ihm nahe sein will und es befreien will. Und doch ist das Volk voller Bedenkenträger, dass Gott jetzt in ihrer Situation noch helfen kann. Bedenkenträger gibt es auch heute noch, oder? Auch in Gemeinden. Gerade wenn es darum geht, einen Glaubensschritt zu gehen. Ein Glaubensschritt gehen heißt ja etwas zu tun, was Gott uns aufs Herz legt und wir noch gar nicht wissen, wie es funktioniert. Typisches Beispiel in den Gemeinden, es soll neu gebaut werden. Ein neues Gemeindehaus, ach, reicht das Geld, viel zu groß, wir viel zu wenig, ist das notwendig? Als das Tivat-M-Heim gebaut wurde, hatte jemand zu mir gesagt, warum bauen die da noch einen roten Tod? Es gibt immer weniger Jugendliche, kaum noch Jungscharen, nur eine Frage der Zeit, bis zugeschlossen wird. Bedenkenträger. Wisst ihr, was ich gut finde? Ich bin nämlich auch ein Bedenkenträger. Gott hält das aus. Gott hält das aus. Ich habe euch das letztes Jahr erzählt, als es darum ging, die Aufgaben des Gemeindeleiters zu übernehmen, war ich voller Bedenken. Kann ich das? Bin ich der Richtige? Schaffe ich das? Bin ich psychisch dem gewachsen? Neben meinem Job und so weiter? Gott hält es mit Bedenkenträger aus. Und das hat er hier auch in diesem Abschnitt. Er hat das damit ausgehalten, dass das Volk ihm das nicht zugetraut hat. Und interessant ist, er spricht nicht und sagt, hey, denkt doch daran, wie ich euch aus Ägypten geführt habe, war doch genial damals. Und als wir Jericho erobert haben, als die Mauer kaputt ging und ihr einfach so hinein seid, denkt doch daran. Das macht Gott nicht. Wenn wir diesen Abschnitt mal genau lesen, dann sehen wir im ersten Vers und im letzten Vers ein Wort. Und dieses Wort ist wie so eine Klammer um diesen ganzen Abschnitt herum. Und dieses Wort heißt geschaffen. Gott geht ganz am Anfang und sagt, hey, denkt doch, ich habe alles geschaffen. Und dieses Wort ist im Urtext ein Wort, was in der Bibel nur verwendet wird für etwas, was Gott kann. Wir sagen ja auch, wir schaffen was, ja, haben vielleicht ein Häuschen gebaut oder so. Aber dieses Geschaffen ist eine Aussage, die nur Gott kann. Und Gott sagt, hey, guck doch, was ich geschaffen habe. Etwas, was kein Mensch kann, was nur ich kann. Und deshalb meine dritte Haltestelle im Text, halte dich fest an dem Allmächtigen, an dem Schöpfer. Er kann, aus nichts hat er die Erde geschaffen und das ganze Chaos geordnet und Leben geschenkt. Sollte diesem Gott etwas zu groß sein, zu schwer, unmöglich? Weder die babylonischen Götter damals noch die Götter unserer Zeit sind ihm gleich. Die sind nur wie so ein Krümel Dreck im Vergleich zu unserem Gott. Gott ist auch heute in den Krisen, in denen du bist, in denen wir vielleicht als Volk sind, der Allmächtige. Gott kann. Und an ihm dürfen wir uns festhalten. Dieser Gott kann. Und er lenkt auch heute noch die Weltgeschichte. Ja, du hast richtig gehört. Gott lenkt unsere Weltgeschichte, nicht Trump, der mit seinen Deals alles in der Hand hat oder denkt, ich kann mal in so ein Land einfallen wie Venezuela und mal den Machthaber mir greifen. Und sich dann hinstellen und sagen, ja, was sind wir die Tollen? Wir werden die Welt regieren, wir haben es in der Hand. Nein, von Trump wird diese Welt nicht gelenkt. Sie wird auch nicht von Putin gelenkt, der mit seiner militärischen Macht denkt, er hat alles in der Hand. Nein, die Weltgeschichte wird von unserem Gott allein gelenkt. Hier in unserem Abschnitt spricht er davon, dass er andere Länder als Lösegeld gibt für sein Land, für Israel. Und einige Verse, genauer gesagt zwei Kapitel später, wird uns ein ganz großer Staatsmann der damaligen Zeit aus Persien vorgezeigt. Ein Mann, der zur Weltmacht mit seinem Land aufstieg. Ein Mann, der andere Völker besiegt hat, sein Reich, seine Macht ausgebaut hat. Sicher mit brutaler Macht und militärischer Brutalität. So wollte er sein Ziel erreichen. Dieser Machthaber mit dem Namen Kyros wird von Gott in Kapitel 45 als Gesalbter Gottes genannt. Weil Gott durch ihn die Weltgeschichte damals gelenkt hat. Er war es, der das, was Jesaja hier versprochen hat, näher umgesetzt hat. Er hat Israel die Freiheit geschenkt und es ihnen ermöglicht, nach Hause zu gehen, die Stadt Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Unser allmächtiger Gott lenkt Weltgeschichte, damals wie heute. Zwei Beispiele aus der jüngeren Zeit, wenn wir an unsere Wiedervereinigung denken. Wer hätte 1988 gedacht, dass es eine friedliche Demonstration gibt und damit die Freiheit für die Leute in der DDR möglich wird? Kein Mensch. Jeder hätte gesagt, natürlich wird geschossen, natürlich werden die Panzer rollen. Und dann hat Gott diesen Moment genutzt, Gorbatschow genutzt, der nicht den Auftrag gegeben hat, an sein Militär einzugreifen. Ein Wunder, wo Gott die Weltgeschichte gelenkt hat. Etwas, was mich noch mehr berührt hat, als ich es jetzt wieder gelesen habe, war die Staatsgründung Israels. Israel hat 1947 den Antrag gestellt, als Land anerkannt zu werden. Und es war klar, in der UNO brauchten sie eine Zweidrittelmehrheit dafür. Es gab 57 Länder, die damals abstimmungsfähig waren. Und es war klar, die 11 muslimischen Länder sind dagegen. Es war klar, dass die Sowjetunion und alle Länder, die mit ihnen zusammen waren, dagegen waren. Damals war der Zionismus in der Sowjetunion verfolgt. Die waren dagegen. England war auch dagegen. Die waren ja die Macht dort unten. Sie wollten da keine Unruhe. Sie waren dagegen. Frankreich war dagegen, weil sie in den Ländern, mit denen sie befreundet waren, wie Tunesien und Marokko, nicht vom Kopf stoßen wollten. Aussichtslos. Bei einer Probeabstimmung 2 Tage vorher, aussichtslos. Und dann hat Gott die Weltgeschichte gelenkt. Die Sowjetunion wollte den Engländer ernst auswischen, hat gesagt, wir stimmen dafür. Nicht, weil wir für Israel sind, weil wir gegen England sind. Plötzlich haben sich Länder wie Kanada und Australien, die durch die englische Krone eigentlich an England gebunden waren, anders entschieden. Plötzlich gab es einen Machtwechsel in einem kleinen Land wie Siam. Und sie stimmten anders. Und dann kam der Tag, der 29. November 1947. 33 Länder stimmten dafür, 13 dagegen, 10 Enthaltungen, ein Land war nicht vertreten. Das war der einzige Tag, wo Israel eine Zweidrittelmehrheit hatte. Der einzige. Kein Tag davor, heute sicher auch nicht. In dem Buch Exodus, das ist eigentlich eine schöne Liebesgeschichte, so von 2 Leuten, als das Land Israel entsteht, die dort gelebt haben, wird das fast minutiös wiedergegeben, wie das abgelaufen ist. Da stockt mir der Atem, wenn ich sowas lese und höre. Gott lenkt Weltgeschichte, auch heute. Das macht mir doch Mut, dass ich gelassen bleibe und sage, die weltlichen Herrscher, wenn die im Fernsehen auftreten, die tun so, als hätten sie die Macht. Aber mein Gott, unser Gott, lenkt die Geschichte. Und diesem großen Gott wollen wir zusingen. Ich habe jetzt ein Lied, das können wir alle mitsingen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Ich habe noch einen 4. Punkt mitgebracht, einen 4. Haltepunkt. Halte dich fest, habe ich ihn überschrieben, an deinen Liebhaber. In Vers 4 heißt es, Gott spricht, ich liebe dich. Weißt du noch, wie das erste Mal war, wo jemand, ein Mensch zu dir gesagt hat, ich liebe dich? Wir Menschen sehen uns alle nach Annahme, wir sehen uns nach Liebe. Unser Leben blüht plötzlich auf, wenn uns jemand in den Arm nimmt und sagt, ich hab dich lieb. Ohne Liebe werden wir depressiv, fühlen uns wertlos, aber als Geliebte, da leben wir auf. Da kommt neue Lebensfreude auf und dann verlieren auch andere Dinge, die uns vielleicht belasten, an Wert. Gottes Zusage an dich heute Morgen heißt, ich liebe dich. Ich fülle dich da, wo vorher Leere und Verletztheit in deinem Leben war. Ich gebe dir innere Sicherheit. Ich sage dir zu, du bist gewollt, ohne dass du was Besonderes leisten musst. Er nimmt dir auch die Last, nicht genug zu sein. Er erwartet nicht, von uns perfekt zu sein. Er schenkt mir Sicherheit. Ich bin nie allein, auch im neuen Jahr nicht. Gott liebt dich, deshalb ist es Weihnachten geworden. Er kommt zu dir. Gott liebt dich, deshalb ist er ans Kreuz gegangen. Sein Tod war der größte Liebesbeweis. Und er lässt dich in deinen Krisen auch nie allein. Als Liebhaber nimmt er dich in den Arm. Bleibt an seiner Seite, weist dich nicht ab, wenn du Fehler machst. Er weist dich auch nicht ab, wenn Schuld in deinem Leben ist. Er trägt sie für dich. Er hat sie schon längst getragen ans Kreuz. Halte dich fest an deinen Liebhaber, an Gott. Vor über 50 Jahren haben viele von uns im alten Gemeindehaus unten in der Sonntagsschule gesessen. Und ich weiß, der Walter Guterding hat immer die Liederbücher verteilt. Wisst ihr noch, wie es hieß das Buch? Neues Singvögelein, glaube ich. Ja? Neues Singvögelein. Und wir haben dort ein Lied von Herzen geschmettert, gesungen. Und das wollen wir jetzt auch tun. Ein Lied, was genau das auf den Punkt bringt, was diese Aussage uns gibt, dass wir von Gott geliebt sind, dass wir neu berührt werden heute Morgen von dieser Aussage. Gott ist die Liebe. Er liebt auch dich. Lass uns dieses Lied jetzt mal richtig schmettern, miteinander singen. Gott ist die Liebe. Ich möchte nochmal mit diesem großartigen Gott, der unser Halt ist, reden. Ich möchte beten. Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass wir dieses Wort, was damals an die Israeliten gerichtet ist, auch für uns so persönlich nehmen dürfen. Dass dein Zuspruch, fürchte dich nicht, heute Morgen zu uns kam, in unser Herz hineingesprochen wurde. Und ich möchte dich bitten, dass wir wirklich diese Entscheidung treffen, deinen Zuspruch zu vertrauen, auch wenn unser Verstand was anderes sagt. Ich möchte dir danken, dass du in Jesus Christus Mensch geworden bist und uns Halt gegeben hast als Erlöser, als Heiland. Und ich möchte dir danken, dass du heute noch der Allmächtige, der Schöpfer Gott bist, der alles in der Hand hat und die Weltgeschichte lenkt. Danke, dass du uns lieb hast. Und mit diesen Gedanken dürfen wir in diese Woche hineingehen, die jetzt vor uns liegt. Du gehst mit. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.